RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik. Ein Bundesberufungsgericht hat jetzt die umfangreichen Zölle von Präsident Trump wieder in Kraft gesetzt. Zuvor hatte ein anderes Gericht die Zollpolitik blockiert. Aus Washington, Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat seine Befugnis überschritten. Das ist das Urteil des für internationalen Handel zuständigen Gerichtes in New York. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein, teilten die drei Richter mit. Das Gericht hat nun angeordnet, die betreffenden Zölle vorerst aufzuheben.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. In einem Fluss im Ort Platten haben sich Fels- und Eismassen meterhoch angestaut. Sollte dieser Damm brechen, befürchten Geologen schwerwiegende Folgen. Mehrere Gemeinden wurden vorsorglich evakuiert. Die Schweizer Behörden rechnen am Freitagmorgen mit der Flutwelle. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Krisen in der Welt dazu aufgerufen, Europa unabhängiger zu machen. Die geopolitischen Spannungen seien gewaltig, das sagte die CDU-Politikerin bei der Entgegennahme des Aachener Karlspreises. Die Welt sei erneut von imperialem Machtstreben und imperialen Kriegen geprägt. Europa stehe daher vor der Entscheidung, auf unmittelbare Krisen zu reagieren. Das betreffe unter anderem die Verteidigungsfähigkeit. Der Berliner Mieterverein hat Änderungen an der Mietpreisbremse gefordert. Laut Vereinsgeschäftsführerin Werner hat sie zu viele Ausnahmen. Katharina Trümper, RBB 24.
Grundsätzlich begrüßt der Mieterverein, dass die Bundesregierung die Mietpreisbremse bis Ende 2029 verlängern will. Das Instrument wäre sonst in Berlin Ende des Jahres ausgelaufen. Aber es gebe zu viele Schlupflöcher, sagt Geschäftsführerin Werner. So gelte die Mietpreisbremse etwa nur für Wohnungen, die bis 2014 fertiggestellt wurden. Allein in Berlin seien in den letzten Jahren aber im Schnitt 15.000 neue Wohnungen pro Jahr entstanden. Außerdem gilt die Mietpreisbremse auch nicht für nur kurzzeitig vermietete Wohnungen.
In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Im Spitzenspiel gegen Melsungen haben sie mit 37:29 gewonnen. Neuer Trainer der Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wird Horst Steffen. Der bisherige Chefcoach des Zweitligisten Elversberg wird Nachfolger von Ole Werner. Das bestätigte der Verein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht stark bewölkt oder bedeckt, örtlich etwas Regen. Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 18 und in Neuruppin 17 Grad. Morgen viele Wolken und vereinzelt Schauer bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit 22.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A5 Karlsruhe Richtung Basel. Da gibt's zwischen Bad Krozingen und Hartheim-Heitersheim aktuell 2 Kilometer Stau. Und die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Unter der Autobahn wird dort ein Kanal erneuert. Das war's auch schon. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Wie immer aus dem Studio von NDR Info in Hamburg und heute mit Hendrik Lückhoff. Schönen guten Abend. Und wir beleuchten auch in dieser Nacht die wichtigsten Themen des Tages, liefern Hintergründe und Analysen und schauen auf das, was wichtig wird. Und zu Beginn geht es um die wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Den internationalen Karlspreis verliehen in Aachen. Ausgezeichnet wurde damit heute Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin. Die Festreden im Krönungssaal des Aachener Rathauses hielten der spanische König Felipe und Bundeskanzler Friedrich Merz. Und von der Leyen selbst hatte bei der Preisverleihung wichtige Botschaften für die Zukunft Europas. Thomas Wenkert berichtet aus Aachen.
Europa ist mein Leben. Das war der erste Satz von Ursula von der Leyen bei der Verleihung. Und dann betonte sie vor allem die gemeinsamen europäischen Werte. Als Europäerinnen und Europäer seien alle Generationen nicht nur durch gemeinsame Träume, sondern auch durch gemeinsame Albträume verbunden. Europa müsse jetzt noch unabhängiger werden, forderte die Präsidentin der EU-Kommission. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen.
Was wir einst als internationale Ordnung für selbstverständlich hielten, hat sich innerhalb kürzester Zeit in internationale Unordnung verwandelt. Die Welt ist erneut geprägt von imperialen Mächten und imperialen Kriegen, von autoritären Mächten, die bereit sind, unsere Differenzen und Abhängigkeiten schonungslos auszunutzen.
Dafür gäbe es kein eindrücklicheres Beispiel als Putins brutalen und skrupellosen Krieg gegen die Ukraine, und deshalb müsse die EU auch mehr Geld für die Verteidigung bereitstellen. Gegen diese Aufrüstungspläne gab es am Rande der Verleihung auch Proteste. Unterstützt wurde die neue Karlspreisträgerin von Bundeskanzler Friedrich Merz. Er versprach in Aachen, dass Deutschland mit aller Entschlossenheit bereitstehe. Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen, militärisch, aber auch politisch und wirtschaftlich.
Wir werden das Friedensprojekt Europa, das nach innen so erfolgreich war, weiterentwickeln müssen. Zu einem Friedensprojekt auch nach außen. Und dazu gehört unsere historische Aufgabe, Europa so stark zu machen, dass es den Frieden auf unserem Kontinent wiederherstellen und die Freiheit auf Dauer sichern kann.
Merz betonte, dass Deutschland beim kommenden NATO-Gipfel im Juni zu weitreichenden Beschlüssen bereit sei. Von der Leyen rief in ihrer Rede auch zu einer Stärkung der europäischen Wirtschaft auf. Die EU verfüge über eine soziale Marktwirtschaft, die die Grundlage bilde für Wohlstand und Lebensqualität. Europa verfüge über ein anerkanntes Bildungssystem und Hochschulen. Das müsse noch stärker gefördert werden.
Die zweite Priorität lautet, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum der Erneuerung Europas zu rücken. Europa hat alles, um eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft von morgen zu übernehmen. Ein Binnenmarkt, der Chancen für Erfolg und Wachstum eröffnet.
In seiner Festrede wünschte der spanische König Felipe von der Leyen, dass der Karlspreis den europäischen Geist stärke und dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch stärker zusammenarbeiten. Der diesjährige Karlspreis ist zum ersten Mal mit 1 Million Euro dotiert. Preisträgerin Ursula von der Leyen möchte das Geld unter anderem an 2 Projekte weitergeben. An eine Organisation, die Kinder aus der Ukraine sucht, die entführt und nach Russland verschleppt worden sind, und an eine Initiative, die traumatisierten Kindern in der Ukraine hilft.
Das Karlspreis-Direktorium begründete die Auszeichnung damit, dass Ursula von der Leyen die Europäische Union visionär, mutig und handlungsstark mit Entschlossenheit und Weitsicht durch eine Zeit tiefgreifender Transformationen leite. So also die Begründung. Aber die Politik der EU-Kommissionspräsidentin, mittlerweile ja in ihrer 2. Amtszeit, gefällt nicht allen. Erst zu grün, jetzt zu wirtschaftsfreundlich, so der Tenor der Kritik. Unsere Korrespondentin Sabrina Fritz schildert, wie von der Leyens Rolle für Europa in Brüssel wahrgenommen wird.
Die EU ist ihr in die Wiege gelegt worden, Ursula von der Leyen ist in Brüssel geboren. Doch es sollten viele Jahre als Medizinerin, Ministerin und Mutter vergehen, bis sie mit 61 Jahren erstmals zur EU-Kommissionspräsidentin, also einer Art Regierungschefin Europas, gewählt wurde. Damals, 2019, versprach sie:
The trust you placed in me.
Das Vertrauen, das Sie in mich setzen, ist das Vertrauen, das Sie in Europa setzen. In ein vereintes und starkes Europa, das bereit ist, für die Zukunft zu kämpfen.
Your confidence in a Europe that is ready to fight for the future.
Bei diesem Kampf ging es dann buchstäblich um Leben und Tod. Erst die Corona-Pandemie und dann seit über 3 Jahren wieder Krieg in Europa. Sie hat bereits kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erkannt, wie dieser Krieg Europa verändern wird.
Our continent is being rocked by a tectonic shift not seen since the fall of the Berlin Wall.
Der Kontinent erlebt eine Erschütterung vergleichbar mit dem Fall der Mauer, sagte sie. Ursula von der Leyen war von Anfang an wahrscheinlich die größte Unterstützerin des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Knapp 10-mal reiste sie persönlich in die Ukraine, setzt Sanktionen gegen Russland durch, führt Beitrittsgespräche, überweist Milliarden, damit der Alltag im Land funktioniert. Der Krieg hat die 27 Mitgliedstaaten stärker zusammengeschweißt, auch wenn mit Ungarn ein Putin-Freund mit am Tisch sitzt. Die Stimmen, die aus der EU austreten wollen, sind jedenfalls kaum mehr hörbar. Alleine, so die Erkenntnis in den Hauptstädten, wird kein Land die aktuellen Bedrohungen bewältigen können. Krisenmanagement, das ist eine Stärke von Ursula von der Leyen, so ihr Parteifreund Manfred Weber.
Und in diesen Krisenzeiten ist es Ursula von der Leyen gelungen, Europa zusammenzuhalten. Ein großer Erfolg. Neben dem Zusammenhalt Europas zeigt Ursula von der Leyen auch Führung. Im ersten Mandat hat sie den Green Deal angestoßen.
Der Green Deal, das große Projekt ihrer ersten Amtszeit, vergleichbar mit der Mondlandung, wie sie selbst sagte.
But this is Europe's man on the moon moment.
Bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Die Wirtschaft soll umgebaut werden, mehr erneuerbare Energien, umweltfreundliche Lieferketten, weniger Pestizide in der Landwirtschaft und der vielleicht größte Aufreger in Deutschland, keine neuen Benziner mehr ab 2035. Für die Liberalen war das zu viel der Zumutungen. Die FDP unter Führung der EU-Abgeordneten Strack-Zimmermann hat von der Leyen beim zweiten Mal nicht gewählt.
Wir haben als Freie Demokraten Frau von der Leyen deswegen nicht mitgewählt, weil wir schlichtweg mit ihrer Arbeit in den ersten 5 Jahren als Kommissionspräsidentin unzufrieden gewesen sind. Sie hat mehr Bürokratie zu verantworten. Sie hat sich nur um den Green Deal gekümmert und offensichtlich gar nicht mitbekommen, dass dieser Green Deal für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen Gift sind.
Inzwischen haben von der Leyen und ihre neue EU-Kommission das Lenkrad buchstäblich herumgerissen. Vorschriften werden wieder eingesammelt, wie Kamellen an Karneval. Den Grünen gefällt das zwar nicht, aber sie sind seit der letzten Wahl geschwächt und mit Donald Trump ist nun eine neue Krise aufgetaucht, um die sich Ursula von der Leyen kümmern muss. Aufgewachsen ist sie mit 5 Brüdern. Verteidigungsministerin Viktor Orban, den Umgang mit großen Egos ist sie inzwischen gewohnt. Ein Machtmensch, sagt die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann.
Frau von der Leyen ist eine starke Persönlichkeit. Sie will natürlich Geschichte schreiben. Sie will der EU auch ihren Stempel aufdrücken. Und das gelingt ihr auch, im Positiven wie im Negativen. Sie ist fleißig, sie ist wahnsinnig engagiert. Und mit ihr zusammenzuarbeiten ist mit Sicherheit nicht einfach.
4 Jahre bleiben Ursula von der Leyen noch, die EU sicher, erfolgreich und klimafreundlich zu machen. Alleine wird sie das nicht schaffen. Dazu muss sie vor allem die Menschen mitnehmen, die in dieser Gemeinschaft leben.
Sabrina Fritz berichtete aus Brüssel. 22.12 Uhr ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht.
Ein ganzes Dorf einfach weg. Verschwunden unter riesigen Geröllmassen. Wo früher Straßen und Häuser waren, jetzt nur noch eine einzige graue Masse aus Stein, Wasser und Schlamm. Das ist das Bild im Lötschental in der Schweiz nach dem Bergsturz dort. Die Schweizer Behörden hatten sich auf das Naturereignis zwar vorbereitet und das Dorf Blatten rechtzeitig evakuiert, und dennoch war der Abgang des riesigen Bergteils ein Schock. Und jetzt drohen neue Gefahren. Gerölllawinen und weitere Felsabbrüche sind möglich. Dazu kommt, es staut sich Wasser hinter der riesigen entstandenen Geröllhalde. Das Flussbett des Flusses Lonza ist blockiert. Deshalb bildet sich dort ein See, dessen Pegelstand zeitweise um 3 Meter in der Stunde angestiegen ist. Katrin Hondel berichtet aus der Schweiz.
Das Bergdorf Blatten ist verschwunden. Nur ganz vereinzelt sind auf Drohnenbildern noch ein paar Dächer zu erkennen inmitten einer von Geröll, Schlamm und Wasser verwüsteten Landschaft. Wie angespannt und unsicher die Lage im Schweizer Lötschental ist, das ist bei fast jedem Wort zu spüren, als die Verantwortlichen von Behörden und Gemeinden am Donnerstagabend die Medien informieren.
Die abgestürzte Masse aus Eis und Geröll ist quasi unberechenbar. Wir sind weitgehend zur Observation verbannt, machtlos, pure Ohnmacht.
Sagt Valentin Werlen, der Bürgermeister von Verden, dem Nachbarort. Der Bürgermeister von Blatten ließ sich entschuldigen. Er muss sich um die rund 300 Frauen, Männer und Kinder seiner Gemeinde kümmern. Menschen, die auf einen Schlag alles verloren haben.
Das Zuhause zu verlieren ist mehr als ein materieller Verlust, mehr als zermürbte Mauern und zerschmetterte Dächer. Das Ereignis ist erst bewältigt, wenn aufgeräumt ist.
Doch an Aufräumen ist noch nicht zu denken. Einsätze im Katastrophengebiet sind aus Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich, sagt Christian Studer von der Walliser Naturgefahrenbehörde. Bei Erkundungsflügen am Tag nach dem großen Berg- und Gletschersturz habe sich gezeigt,
dass weiterhin vom Gebiet Kleines Nesthorn-Birchgletscher Material herunterstürzen kann. Dort reden wir von mehreren 100.000 Kubikmetern, das vom Gegenhang Blockschläge, Rutschungen, Hangmuren abgehen können. Also auch dort ist eine Instabilität vorhanden. Weiter haben wir den Schuttkegel mit diesem Gemisch aus Eis, Geröll. Und dort stehen wir vor der Herausforderung, wie stabil ist diese Masse? Also Dort können sich Hohlräume bilden, die sich mit Wasser füllen.
Und vom Wasser droht auch eine neue Gefahr, die Geröllmassen, die das Gelände auf einer Länge von 2 Kilometern und Dutzende Meter hoch in eine Mondlandschaft verwandelt haben. Sie haben auch eine Art Staudamm im Fluss Lonza gebildet. Ein immer größer werdender See ist entstanden, mit stetig steigendem Pegelstand. Christian Studer.
Wir gehen davon aus, dass dort in den frühen Morgenstunden irgendwann der See voll ist und zum Überlaufen kommt. Unser Hauptziel aktuell ist, eben jetzt diesen Prozess möglichst gut zu antizipieren und die Sicherheit für die Bevölkerung unterhalb möglichst gut sicherzustellen.
Schlimmstenfalls könnte sich das Wasser des Sees in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Das Worst-Case-Szenario sei jedoch wenig wahrscheinlich, sagt Stefan Ganser, Staatsrat des Kantons Wallis. Dass der See plötzlich und brutal diese enorme Masse an Geröll durchbricht, ist wenig wahrscheinlich, sagt er. Aber seit Mittwoch möge man das nicht mehr so gern sagen. Man wisse ja jetzt, dass aus wenig wahrscheinlich schnell wahrscheinlich werden kann. Wahrscheinlicher jedenfalls sei es, dass der See sich nicht in einer zerstörerischen Flutwelle, sondern schrittweise entleeren wird, sagen die Experten. Die Hoffnung ist, dass nun bald mit Aufräum- und Sicherungsarbeiten begonnen werden kann. Wegen der gefährlichen Lage mussten die Einsatzkräfte auch die Suche nach einem weiterhin vermissten Mann vorübergehend unterbrechen. Die Schweizer Armee sei mit Katastrophenhilfeeinheiten für den Einsatz parat, sagte ein Militärsprecher am Abend. Die Frage ist nur, wann es losgehen kann.
Die Schweizer Armee ist bereit, rasch und wirkungsvoll zu helfen, sobald es die Lage zulässt.
Katrin Hondl über die aktuelle Lage im Schweizer Lötschental nach dem Gletschersturz dort. Stellen Sie sich vor, Sie freuen sich auf Ihren Urlaub, können es kaum erwarten, endlich in die Sonne zu fliegen, haben schon alles geplant und dann, der Flug ist verspätet oder sogar gestrichen. Das kann ganz schön Nerven kosten. Aber immerhin gibt's ja die Fluggastrechteverordnung der EU, die ist seit über 20 Jahren in Kraft und sagt, wenn ein Flug ausfällt oder mehr als 3 Stunden verspätet am Zielort ankommt, dann haben die Reisenden Anspruch auf eine Entschädigung, sofern die Airlines selbst für die Verspätung verantwortlich sind. Und je nach Entfernung können sie dann 250 bis 600 Euro bekommen. Nur wie lange noch? Die EU-Staaten beraten nämlich gerade über eine mögliche Reform dieser Fluggastrechte. Was ist da im Gespräch und was würde das für Sie als Reisende bedeuten? Meine Kollegin Daniela Schmidt hat darüber mit André Duderstedt vom Verbraucherzentrale Bundesverband gesprochen und ihn gefragt, welche Veränderungen werden denn da nun konkret diskutiert?
Also die Veränderungen, die werden im Wesentlichen von 3 Playern eingespielt. Einmal ist das die Europäische Kommission. Die hat einen Vorschlag gebracht schon 2013 und da würde es dann so sein, dass nicht ab 3, sondern erst ab 5, 9 oder 12 Stunden ein Anspruch besteht. Dann gibt es das Parlament, die haben sich 2014 positioniert. Die sagen halt nach 3, 5 oder 7 in Abhängigkeit von der Entfernung sollen die Reisenden einen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung, also auf eine Entschädigung haben. Und dann haben wir jetzt sozusagen noch den Rat. Und der letzte mir bekannte Vorstoß unter der polnischen Ratspräsidentschaft ist jetzt, dass ab 5 bzw. 9 Stunden ein Anspruch bestehen soll. Und dazu muss man aber wissen, dass die meisten Verspätungen über 3 Stunden sind und nicht diese 5 Stunden unbedingt knacken. Das heißt also, wenn das so kommt, dass die Einstiegsschwelle bei 5 Stunden erst anfangen würde, dann würden halt zwischen 73% und 85% der Reisenden in Zukunft keinen Anspruch mehr in der von Ihnen beschriebenen Situation haben. Sprich, die würden auf dem Flughafen stundenlang rumsitzen und hätten einfach Pech gehabt.
Das klingt jetzt aufs erste Ohr, als würden vor allem einfach die Airlines jede Menge Geld sparen durch diese Reform. Aber es muss doch noch mehr Argumente geben seitens der Befürworter.
Da kommen dann immer die Argumente, das sind extrem hohe Belastungen für die Airlines. Die Reisenden wollen ja am Ende auch ankommen und das ist ja wichtig und nicht, wann die ankommen, so nach dem Motto. Großzügige Schwellenwerte würden zum Beispiel auch die Vertragserfüllung ermöglichen für die Airline. Und dazu kann man eigentlich nur sagen, absurd. Es besteht ja ein Vertrag zwischen den Reisenden und den Airlines und niemand ist ja gezwungen, die Airlines schon gar nicht, diesen Vertrag zu verletzen. Die haben Personal eingespart, die haben Wartung Flugzeuge nicht im Optimum. Also sprich zum Beispiel Ersatzteile, gibt's kein Service-Netzwerk oder so. Und wenn dann halt Probleme auftreten, dann sind die in der Regel hausgemacht. Und wenn die Airlines sich sozusagen mittel- und langfristig finanziell entlasten wollen, dann müssen die sich einfach vorher besser aufstellen. Weil wenn sie die Verträge einhalten, dann müssen sie auch nicht zahlen. Und das Argument, Reisende wollen ankommen, das stimmt natürlich so pauschal. Aber man muss das ein bisschen konkreter sehen. Die wollen nämlich nicht irgendwann ankommen, weil die haben nämlich Termine oder Urlaubspläne. Und was da die Airbranche so macht, ist, dass sie sehr, sehr großzügig mit der Zeit von den Reisenden umgehen. Und das ist natürlich ein Skandal. Und das können wir auch so als Verbraucherzentrale nicht akzeptieren.
Nun könnte man aber ja dagegen argumentieren, wenn die Airlines sich besser aufstellen, um eben Verspätungen gar nicht erst in dem Maße geschehen zu lassen, dann werden am Ende auch die Tickets für die Reisenden teurer.
Ja, Ticketspreise kann das natürlich beeinflussen, aber man darf ja nicht vergessen, dass die finanziellen Belastungen, die jetzt in den Raum gestellt werden, wenn man die sozusagen in Kooperationen steckt mit anderen Airlines, dass zum Beispiel Ersatzteile schnell ausgetauscht werden können, dass Airlines sich gegenseitig unter die Schulter greifen und sich aushelfen, wenn da mal ein Fall passiert, dass da halt ein Flugzeug ausfällt. Also man kann ja die Mittel, die dann nicht mehr sozusagen anschließend als Strafe bezahlen müssen, diese Mittel könnte man ja auch konstruktiv verwenden, um an dem Netz zu arbeiten.
Sagt André Duderstedt vom Verbraucherzentrale Bundesverband über mögliche Änderungen bei Fluggastrechten im Gespräch mit meiner Kollegin Daniela Schmidt. 22.21 Uhr. Es ist eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands, die Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Arbeiten an Gleisen, Weichen und Oberleitungen sind geplant. Die Leit- und Sicherungstechnik soll erneuert und 28 Verkehrsstationen entlang der Strecke modernisiert werden. Dafür soll die gesamte Strecke ab August für 9 Monate gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Doch nun üben die Länder Kritik. Kaveh Koroschi mit den Einzelheiten.
Die Totalsperrung trifft auch Gleise, auf denen Regionalbahnen rollen. Viele Orte werden damit komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten sein. Zum Beispiel Wittenberge in der Prignitz. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Doch Pendler, die bislang von Wittenberge zum Berliner Hauptbahnhof etwa 50 Minuten brauchen, wären nach dem jetzigen Konzept viel länger unterwegs, rund 3 Stunden. Viele, die in Wittenberge arbeiten, wohnen in Berlin, sagt Bürgermeister Oliver Herrmann. Er fürchtet, die könnten sich dann aber nach einem neuen Job umschauen.
Es gibt schon auch Hinweise darauf, dass gerade hochqualifizierte Fachkräfte, Ingenieure im Bahnwerk, also selbst bei der Bahn selbst, wir haben ja ein großes Bahnwerk hier, oder eben auch Ärzte dann eben überlegen, ob sie das auf sich nehmen oder ob sie nicht doch sich anders orientieren.
Die Bahn erklärte auf Anfrage schriftlich, die Reisenden blieben mobil. Es würden 170 Busse zum Einsatz kommen, die täglich 86.000 Kilometer zurücklegen werden. Die betroffenen Bundesländer sind dennoch nicht überzeugt. In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium haben sich nun 7 Landesverkehrsministerien zu Wort gemeldet, darunter auch aus Berlin und Brandenburg. Sie fordern vom Bundesverkehrsminister Schnieder, die Deutsche Bahn muss zu einem angemessenen Schienenersatzverkehr verpflichtet werden und der Bund soll das Geld dafür bereitstellen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums wies den Vorwurf zurück. Die Finanzierung erfolge auf der gesetzlichen Grundlage und die sieht vor, dass der Bund 40% übernehme. Die Länder tragen 50% der Kosten und die Bahn 10%.
Die Länder sind in die Erarbeitung dieser Ersatzverkehrskonzepte explizit eingebunden. Man wird hier alles tun, um die Auswirkungen dieser Bauarbeiten für die Menschen in der Umgebung so gering wie möglich zu lassen.
Doch nicht nur der Schienenersatzverkehr steht in der Kritik. Es wird auch befürchtet, dass die Modernisierung der Strecke zu kurz kommt. Neue Technik, etwa bei der Zugsicherheit, soll teilweise erst nachträglich in den 2030er Jahren eingebaut werden.
Wenn man hört, ein Konzern meldet Insolvenz an, dann denken die meisten wohl, okay, das war's mit dem Unternehmen. Aber eine Pleite muss natürlich nicht das Ende sein. Das zeigt unter anderem auch das Beispiel der Firma Feiermeier in Nürnberg. Sie produziert Artikel für Feste jeder Art. Im Februar vergangenen Jahres musste das Unternehmen Insolvenz anmelden, aber Feiermeier konnte gerettet werden und bekam eine zweite Chance. Seit einem Jahr führt nun eine neue Inhaberin die Geschäfte und stellt sich den Herausforderungen, die die Insolvenz mit sich gebracht hat. Isabella Kroth berichtet.
Die Zentrale von Feiermeier in Nürnberg.
Heute kehren der Insolvenzverwalter Daniel Barth und sein Kollege Maximilian Banko zurück zu einem Unternehmen, das sie erfolgreich gerettet haben.
Mit großer Freude. Wir haben es geschafft, dass wir den Großteil der Firma Feiermeier erhalten konnten. Es ist ein großer Erfolg für uns.
Rückblick. Vor gut einem Jahr war Feiermeier insolvent. Die Folgen des Ukraine-Kriegs, unter anderem die hohen Heliumpreise, hatten das Unternehmen zahlungsunfähig gemacht. Daniel Barth war damals als vorläufiger Insolvenzverwalter geholt worden, um das Unternehmen aus der Krise zu begleiten. Das bedeutete vor allem, einen zahlungskräftigen Käufer oder Käuferin zu finden. In Daria May fand er sie. Sie kaufte sich ein, weil sie damals schon einen Onlinehandel für Partyzubehör leitete.
Grundsätzlich war es eine persönliche Entscheidung, glaube ich, vom Gefühl her. Einfach zu wissen, da geht eine Firma wieder den Bach runter, die ganzen Mitarbeiter sitzen auf der Straße. Und wir haben halt schon den Onlinehandel seit fast 20 Jahren gehabt. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das eine gute Synergie, online und offline zusammenzuführen und auch den stationären Handel mit dazu zu nehmen.
Daria May hat einen Teil von Feiermeier gekauft. 3 Filialen in München und Würzburg sowie das Hauptgeschäft in Nürnberg.
Wollen wir einmal nach vorne gehen? Alan ist, glaube ich, das Interessantere.
Definitiv. Wir kommen gerne mit. Danke.
Die neue Inhaberin hat das Sortiment übernommen und erweitert. Von rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte Daria May 40 übernehmen. Eine von ihnen ist die Verkäuferin Petra Petermann. Sie arbeitet nun schon seit fast 10 Jahren für Feiermeier und ist froh, dass es für sie gut ausgegangen ist.
Zum einen hängt natürlich für mich persönlich ein Arbeitsplatz dran. Es hängt das ganze Leben, ganze Familie und alles dran. Ansonsten ist es wirklich so, dass es mich wirklich sehr freut, den Menschen was zu zeigen, wenn sie rausgehen mit einem Lächeln. Man ist selber wieder, man weiß, man hat was Schönes gemacht.
Um Arbeitsplätze wie ihren zu retten, war es für Daniel Barth auch nötig, das Unternehmen zu verkleinern. Bei Feiermeier hat der Sanierungsprozess gut funktioniert. Auch wenn es immer eine Herausforderung ist, ein einst insolventes Unternehmen zu übernehmen.
Man muss ja sehen, dass man mit den Lieferanten den Kontakt wieder herbestellt, die Mitarbeiter motivieren. Ich meine, die kommen aus einer Insolvenz, die haben Angst, die haben Sorgen.
Für Daniel Barth und Maximilian Banko ist das Projekt erst einmal abgeschlossen. Doch in der aktuellen Wirtschaftslage wird es für Insolvenzverwalter kaum einfacher, Käuferinnen und Käufer für insolvente Unternehmen zu finden.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Mats Nicholson. Alexander Zverev versucht mal wieder, das erste Grand-Slam-Turnier seiner Karriere zu gewinnen. Bisher läuft es gut in Paris für Deutschlands besten Tennisprofi. Zverev besiegte bei den French Open den Niederländer De Jong in 4 Sätzen und steht in der 3. Runde.
Müde bin ich jetzt nicht, sag ich mal so. Also es war jetzt was 2,5 Stunden oder an die 3 Stunden. Das ist völlig okay. Das war ein guter Test. Ich fand auch, dass er eigentlich gutes Tennis gezeigt hat. Aber generell, klar, ich muss in den nächsten Matches weiterhin gutes Tennis zeigen. Und die Gegner werden natürlich nicht einfacher.
Zverevs nächster Gegner ist der Italiener Flavio Cobolli, der in der vergangenen Woche das Turnier am Roten Baum in Hamburg gewinnen konnte. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner und Novak Djokovic haben ebenfalls den Sprung in Runde 3 der French Open geschafft. Noch nie konnten die Füchse Berlin die deutsche Handballmeisterschaft gewinnen. In diesem Jahr könnte die Ausgangslage nicht besser sein. Die Berliner haben die Tabellenführung nicht nur verteidigt. Sie haben 3 Spiele vor Saisonende ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 37:29 Sieg im Topspiel gegen Melsungen. Beide Teams waren vor dem Spiel punktgleich. Jetzt ist Melsungen so gut wie raus aus dem Meisterrennen. Berlin kann mit 3 Siegen aus eigener Kraft den ersten Titel der Vereinsgeschichte klarmachen. Verfolger Magdeburg liegt einen Punkt zurück. Seit Tagen ist im Grunde klar, wer neuer Trainer von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga wird. Nun ist die Meldung vom Verein offiziell verkündet worden. Horst Steffen übernimmt den Job. Heiko Neugebauer berichtet aus Bremen.
Zuletzt war Steffen knapp 7 Jahre lang bei der SV Elversberg tätig und führte den Verein von der Regionalliga Südwest beinahe bis in die Bundesliga. Am Montag scheiterten die Elversberger im Relegationsrückspiel erst in letzter Minute an Heidenheim. Der 56-Jährige hat als aktiver Fußballer über 200 Bundesligaspiele für Uerdingen, Mönchengladbach und Duisburg absolviert. Als Trainer arbeitet er seit 2003. Besondere Verdienste hat er sich dabei vor allem in Elversberg erworben. Er gilt als ruhiger, sachlicher Coach, dem besondere Fähigkeiten in der Entwicklung junger Spieler nachgesagt werden. Eine Eigenschaft, auf die man bei Werder besonderen Wert bei der Auswahl gelegt hat.
Auch Bayern München hat einen Transfer verkündet, den von Jonathan Tah. Der Nationalspieler wechselt, wie erwartet, ablösefrei von Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Silber im Team, Gold im Mixed-Team. Die Heim-Europameisterschaft in Leipzig lief für den Deutschen Turnerbund ziemlich gut an. In den Mehrkampfwettbewerben gab es aber keine Medaillen. Florian Winkler über den Turntag in Leipzig.
Ein guter Top-10-Platz war die Zielsetzung. Die konnte Nils Dunkel mit einem tollen fünften Rang erfüllen. Der Hallenser turnte an allen sechs Geräten richtig stark und war nur gute 2/10 entfernt von Bronze. Teamkollege Timo Eder war nicht ganz so stabil in diesem Mehrkampffinale wie noch zuvor in der Qualifikation. Am Ende Platz 13 für den Ludwigsburger, der bereits im Mixed-Team am Mittwoch den Titel gewann. Beide Turner starten nochmal am Samstag im Finale. Am Barren Best Allrounder Europas wurde der Türke Adem Asil vor dem Franzosen Leo Saladino und Christopher Mazarosch aus Ungarn. Der vierte Wettkampftag begann jedoch mit einem Schock aus deutscher Sicht. Helen Kevritsch verletzte sich im Mehrkampf der Frauen schwer am Knie. Für die Stuttgarterin ist die EM damit beendet.
Drei der vier Halbfinalteilnehmer im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft standen fest. Nun hat Würzburg sich den letzten Platz gesichert. Die Würzburger gewannen in der Verlängerung des Entscheidungsspiels 97-88 in Braunschweig. Am Sonntag schon beginnt die Halbfinalserie gegen Ulm für die Würzburger um Hannes Steinbach.
Schwer da schon dran zu denken, aber ich glaube, es wird eine unglaublich harte Serie. Die haben jetzt eine Woche Rest gehabt. Wir müssen jetzt versuchen, uns schnellmöglich zu recovern und dann einfach das Spiel so gut wie möglich zu spielen.
Würzburg gegen Ulm und Bayern München gegen Heidelberg. So lauten die Halbfinalduelle um die deutsche Basketballmeisterschaft.
Mats Nicholson mit dem Sport in der ARD-Infonacht.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 22.31 Uhr mit Milat Kupay. Die US-Regierung hat im Streit über ihre Sonderzölle einen Etappensieg errungen. Das Berufungsgericht für den Bundesbezirk Washington erlaubte US-Präsident Trump, die Zölle vorerst doch zu erheben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Mit der Entscheidung gab das Berufungsgericht einem Antrag der US-Regierung statt, ein Urteil aus früherer Instanz außer Kraft zu setzen. Zumindest so lange, bis das Berufungsgericht den Streitfall genauer untersucht hat. Die Regierung von Präsident Trump hat jetzt bis zum 9. Juni Zeit, eine Stellungnahme abzugeben und ihre Sicht darzulegen. Zuvor hatte ein New Yorker Gericht die weitreichenden Zölle gegen fast alle Staaten der Welt für nichtig erklärt. Zur Begründung hieß es, die Berufung auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 sei unzulässig. Für den Außenhandel sei vielmehr der Kongress zuständig.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz rechnen Fachleute mit einer Verschärfung der Lage. Die Behörden im Kanton Wallis fürchten eine Flutwelle oder Gerölllawinen. Beim Abbruch des Gletschers waren Millionen Kubikmeter Schutt, Geröll und Eis ins Lötschental gerutscht. Sie zerstörten nicht nur den Großteil des Dorfes Blatten, sondern verstopften auch das Flussbett der Lonza. Der See, der sich dahinter gebildet hat, dürfte nach neuesten Angaben der Behörden in den frühen Morgenstunden überlaufen. Im schlimmsten Fall könnten dabei Lawinen aus Geröll und Schlamm ausgelöst werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. In ihrer Dankesrede in Aachen warb von der Leyen für ein unabhängiges Europa. Persönliche Freiheit sei nur dort möglich, wo es kollektive Unabhängigkeit gäbe.
Warten wir ab und reagieren wir auf die nur unmittelbare nächste Krise? Oder nehmen wir die Dinge selbst in die Hand und entscheiden selbst über unsere Zukunft? Eine Zukunft ohne Zwang und Aggression. Eine Zukunft, in der die nächste Generation den europäischen Traum leben kann. Eine weltoffene Union. Eine Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Kulturstaatsminister Weimar hat die Debatte über eine Digitalsteuer für Internetplattformen angeheizt. Im Magazin Stern kündigte Weimar eine entsprechende Gesetzesvorlage der schwarz-roten Regierung an. Eine Digitalsteuer könnte große Internetkonzerne wie die Google-Mutter Alphabet oder den Facebook-Konzern Meta treffen. Konkret schlägt Weimar eine Abgabe von 10% vor. Die Besteuerung der Digitalkonzerne findet sich als ein Ziel im Koalitionsvertrag. Kritiker fürchten höhere Kosten für Nutzer. Und das Wetter in Deutschland. In der Nacht oft trocken, Richtung Osten noch Regen, Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Morgen im Norden wolkig, etwas Regen, sonst heiter und trocken, Höchstwerte 17 Grad in Nordfriesland bis 30 Grad in der Rhein-Neckar-Region. Am Samstag heiter bis wolkig, in der Mitte vermehrt Schauer oder Gewitter 18 bis 31 und am Sonntag unbeständig mit Schauern, zum Teil unwetterartig, bei 18 bis 28 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Beginnt mit der A6 Pilsen Richtung Nürnberg zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein aktuell 4 Kilometer Stau. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Unter der Autobahn wird ein Kanal erneuert. Und die A448 Bochum-West Richtung Dortmund-Witten ist zwischen Bochum-Wiemelhausen und Bochum-Altenbochum nach einem Unfall gesperrt. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Hendrik Lückhoff. Hallo. Wenn ich mal groß bin, will ich Chef werden, sagen ja Kinder manchmal. Aber was es wirklich bedeutet, Führungskraft zu sein, das ist selbst für langjährige Berufstätige oft nicht immer ersichtlich. Welche Anforderungen da auch zum Teil warten. Na klar, Entscheidungen treffen, Ziele formulieren, diese kontrollieren, das kennt man. Aber ein ganz wichtiger Teil der Arbeit von Führungskräften ist auch Feedback geben. Aus Sicht des Unternehmensberaters Frank Doppheide steht bei den meisten Firmen dabei die Optimierung von Arbeitsabläufen im Vordergrund. Warum er das für den falschen Weg hält, erklärt er jetzt im Gespräch mit meiner SWR-Kollegin Nicole Köster.
Sie sind einer der bekanntesten Köpfe der Kreativszene, waren Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group und sind seit einigen Jahren mit einer eigenen Unternehmensberatung selbstständig. Wenn Sie jetzt so die wichtigste Erkenntnis aus Ihrem Berufsleben in einer Essenz zusammenfassen sollten,
ja,
wie wird die lauten?
Die wichtigste Variable jeder Erfolgsformel ist der Mensch. Und der gerät aber zunehmend aus dem Blick.
Wie lange haben Sie dafür gebraucht, zu dieser Erkenntnis zu kommen?
Ich habe es immer gefühlt, bis ich es formulieren konnte, waren 30 Jahre vorbei.
Boah.
Und das heißt, ist der Hintergrund? Vielleicht einmal, wir betrachten Menschen in der Kommunikation, in der Wirtschaft als Kunden, als Abonnenten, als Zielgruppe. Und damit trifft man immer nur einen kleinen Ausschnitt und dann auch noch den unmenschlichsten. Und da geht's schon schief.
Das heißt, Sie waren immer aufs Optimieren wahrscheinlich angesetzt und haben aber das Eigentliche vergessen, lässt sich das so sagen?
Ja, wir sind auf den Klick, auf den Verkauf, auf die Zustimmung immer gegangen, den kleinen Moment, um irgendwas wie beim dressierten Affen auszulösen. Aber hat natürlich nicht den ganzen Kontext gesehen und hat all die Dinge, die im Menschen passieren, die vielleicht viel wichtiger sind, auch gar nicht mit bedacht.
Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, Sie haben es immer irgendwie gefühlt, ja, aber verstanden dann erst nach mehr als 30 Jahren. Heißt das, wenn Sie sagen, ich habe es immer gefühlt, Gefühle werden ausgeblendet im Wirtschaftsleben?
Auf jeden Fall. Es gibt eine dramatische Untersuchung aus Amerika, die sagen, es gibt ungefähr 84 Emotionen, die der Mensch so hat. Davon kennen die Amerikaner und wahrscheinlich auch die Deutschen nur noch 3. Wut, Freude und Langeweile. Und dann geht's schon schief, weil man sich selber nicht mehr versteht. Und Emotionen wurden systematisch abtrainiert. In der Schule, im Studium und auf der Karriereleiter allemal. Und damit geht viel schief.
Wobei Wut, Freude, Langeweile, das sind ja starke Emotionen. Damit kann man doch gut arbeiten.
Ja, aber wenn man alles nur darunter organisiert, versteht man sich selbst nicht mehr. Wissen Sie? So, wenn alles langweilig ist, ich habe 3 Kinder, die wissen gar nicht, dass Langeweile auch erholsam sein kann. Oder dass das Entspannung ist, gar nicht Langeweile. Sind aber völlig unterschiedliche Welten.
Was hat Sie denn 30 Jahre und länger so machen lassen? Also es muss dann ja irgendwann eine krasse Wendung gegeben haben. Gab's die?
Ja, die Wendung kommt, glaube ich, durch die Erfahrung und durch die Befreiung, die man dann auch schafft, wenn man sich seiner Sache selber sicherer wird und weil man dann sein eigenes Unternehmen hat und nicht mehr in Organisationsstrukturen gefangen ist. Und wenn Sie durchgetaktet sind und wenn Sie Zielvorgaben haben, die Sie erfüllen müssen, dann denken Sie in Zielvorgaben und nicht in Menschen.
Waren Sie denn dann im Umkehrschluss 30 Jahre ein unzufriedener Mensch?
Mal so, ehrlich gesagt. Ne? So, man hat das Gefühl gehabt, auf jeden Fall, dass man A, sein ganzes Potenzial nicht ausschöpft und B, dem Menschen auch nicht gerecht wird, das schon.
Jetzt heißt es ja so, die Frage nach dem Sinn, denn Sie haben sich jetzt mit Ihrer Unternehmensberatung auf den Sinn fokussiert, ja, und den Menschen. Da heißt es ja, die Frage nach dem Sinn, die taucht oft so in der Lebensmitte auf, so Midlife-Krise wird da häufig, ja, genannt. War das bei Ihnen so?
Nein, aber dann wurde es klarer und dann gingen auf einmal neue Türen auf. Ich bin mit Glück da reingestolpert. Ich habe an der Sporthochschule Köln studiert, bin aber kreativer geworden. Und Kreativität ist eine große Liebe. Und da gibt's unterschiedliche Spielformen. Wo fängt das Problem an? Dass Kinder, Sinn bedeutet Sinnlichkeit. Wir brauchen Gespür dafür. Oh, das macht aber Spaß. Das ist aber interessant. Oh, das kann ich aber gut. Das bringen wir Kindern aber nicht bei. Wir bringen denen was auswendig Gelerntes bei. Und warum tritt die Midlife-Krise ein? Weil dann auf einmal die Hälfte meines Lebens vorbei ist und mir klar wird, das ist es nicht. Und dann habe ich ein Problem.
Ich muss jetzt gerade lachen, weil Sie bei auf die Frage mit der Midlife-Krise so ganz klar mit so, nein, auf jeden Fall nicht bei mir, so ablehnend geantwortet haben. Ja. Dennoch kennen Sie das wahrscheinlich, weil Sie sich ja jetzt mit vielen Menschen auseinandersetzen, die in so eine Krise geraten, oder?
Ja, unternehmerisch ist das, gucken Sie sich an, was mit Menschen passiert, dramatisch, weil wenn ich dann ganz oben bin, werden die gefeuert und dann haben sie keinen Job mehr und haben keine Ahnung, was ihnen selbst wichtig sind, wofür sie stehen, was sie noch machen könnten. Und die anderen wissen, sie haben noch 20 Jahre Arbeit vor sich, die sie aber nicht erfüllt. Das ist wirklich dramatisch. Und da geht eine Menge Potenzial verloren. Man könnte das als inneres Vermögen beschreiben. Wenn Menschen, Sinn ist ein komisches Wort, aber wir Deutschen sagen auch inneres Anliegen oder eine Herzensangelegenheit. Frau Köster, manche Menschen sind beseelt von dem, was sie tun. Und wann immer wir solchen Menschen begegnen, merken wir, boah, die haben aber Kraft.
Das heißt dann so, da brennt jemand für eine Sache.
Ja, der macht sich gemeint, also der fühlt sich berührt von irgendwas, was größer ist als er selbst und denkt, das ist bedeutsam. Und dann sind die in ihrem Element, auch ein schönes Wort. Und dann werden neue Kräfte frei.
Ihr Credo als Unternehmensberater ist es, dass es um den Menschen geht, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Werden dann Führungskräfte auf Workshops geschickt, in denen es dann um empathische Führung geht? Oder was ist Ihr Anliegen?
Also das wäre schon mal ein guter Ansatz und Anfang, würde ich sagen. Nein, es geht mehr, dass man anders auf die Welt blickt. Der Mensch ist ein kompliziertes, unkalkulierbares Wesen und das müssen wir einkalkulieren, wenn wir 5-Jahrespläne machen. Und der Mitarbeiter zur großen Überraschung aller ist auch ein Mensch und der Aufsichtsrat ist auch ein Mensch und der Shareholder ist auch ein Mensch. So wird das aber gar nicht gesehen. Und das Tiefmenschliche, nämlich von den Bedürfnissen, von den Erwartungen, auch von den Möglichkeiten, das findet in der Welt der Wirtschaft nicht statt und das ist ein Fehler.
Wobei es ja da immer wieder Versuche gibt, dann wird mal jemand zu einem Workshop geschickt, dann hält das vielleicht auch eine Weile und dann kommt jemand wieder in seinen alten Tritt und ins Muster zurück. So funktioniert es doch, oder?
So funktioniert es doch und deshalb muss der Chef oder die Chefin anfangen. Und das Tolle ist, Menschen sind Detailwesen, die sehen an kleinen Dingen, da ändert sich was. Die E-Mail wird anders geschrieben, sein Büro sieht anders aus, die Meetings sind anders. Da gibt's gar keine Agenda, sondern Workshop wird ein Happening. Und durch viele kleine Dinge merkt der Mensch, da verändert sich was und dann wird sofort neue Energie frei und damit kann man arbeiten.
Wobei das ja alles keine neuen Erkenntnisse sind, unterstelle ich jetzt mal, mit dem Sie kommen. Aber wo haben Sie für sich entschieden, so ich mach's jetzt anders und ich lebe es jetzt anders?
Also, als ich das erste Mal dann Chairman von Grey wurde, wurde ich eingeladen zu einem Global Meeting und habe gesehen, ich bin der einzig Kreative. Und habe mich umgeguckt, jetzt war ich ja noch in der Kreativbranche.
Das war so die Werbebranche.
Das war die Werbebranche, das ist auch schon 20 Jahre her. Und wenn man sich umguckt in der Welt der Wirtschaft, wer sitzen da auf dem Chefsessel? Das sind BWLer, das sind Juristen oder Ingenieure. Die haben nur eine linke Gehirnhälfte. Und auf alles, was sie gucken und jede Lösung muss immer rational hergeleitet sein. Und so ist die Welt ja gar nicht. Und da hat man das Gefühl, dass wir haben die meisten Menschen, die wir kennen, Frau Köster, auch eine rechte Gehirnhälfte, sollen wir die nicht mal wieder zur Durchblutung bringen? Und was braucht man dafür? Kreativität. Und wie wird die geweckt? Und deshalb bin ich da auf dem Feldzug.
Und diesen Feldzug, den haben Sie jetzt mit einer eigenen Unternehmensberatung angetreten. Was machen Sie denn bei sich anders? Man muss ja bei sich selber anfangen.
Also, es fängt mit den Räumen an. Sinn braucht Sinnlichkeit, das muss auch kreativ aussehen. Jetzt kann ich das groß beschreiben, aber das ist gestalterisch gut gemacht. Wir haben gar keine Hierarchien, sondern jeder ist verantwortlich für sein Thema und da führt er auch. Und Frank muss sich unterordnen, muss mitarbeiten und bloß weil du der Chef bist, machst du nicht nur Chefaufgaben hier. Alle sitzen an einem Tisch, kriegen das mit, wir kommen zusammen und wieder auseinander, dann arbeitet jeder alleine. Wir gehen anders miteinander um, wie wir reden, wie wir kommunizieren, wie wir loben, wann wir kritisieren und so. Und das macht eine menschlichere Form der Zusammenarbeit und mehr Kraft möglich.
Klingt jetzt so nach der typischen Startup-Kultur, die das ja auch versuchen zu leben. Und da geht das dann so eine Weile gut, bis dann jemand wirklich eine Entscheidung treffen muss. Und dann braucht es dann doch wieder den Chef. Also ja, wenn man sagt, Hierarchien schaffen wir ab, bringt nichts.
Ja, andersrum. Also die Designerin ist viel besser im Design als ich. Ich kann nicht die letzte Entscheidung machen. Wenn sie findet, links ist besser als rechts, dann muss sie, weil sie Designerin ist, links treffen. Ja, im Gegensatz zu Startup bezahlen wir unsere Leute gut und geben ihnen auch nicht nur Pizza zu essen. Und die müssen auch nicht nächtelang arbeiten. Also
nur Vorteile. Weiß ich nicht, ob das überall in der Startup-Kultur so ist. Wir wollen jetzt niemanden bashen.
Aber am Ende, wenn es schwierige Entscheidungen gibt, die viel Geld kosten, mache ich das.
Kommt gerade Post für unseren Gast von Dania. Sie schreibt, leider haben wir als studierte Mütter oft das Problem, eine Wertschätzung in einer Teilzeitposition zu erfahren. Noch größer wird das Problem, wenn man
einen neuen Job als Teilzeit-Mama sucht. Dann kommen solche Kommentare wie, hätte es ja nicht studieren müssen, wenn sie nur Teilzeit arbeiten möchten. Es ist für mich fast unmöglich, einen Job als Ingenieurin zu finden und das in Zeiten des angeblichen Fachkräftemangels. Wie sehen Sie die Problematik bzw. wie beraten Sie Unternehmen in dieser Hinsicht? Haben Sie Antworten?
Ja, ich habe Antworten. Also würden alle Teilzeitmütter arbeiten, hätten wir keine unbesetzten Stellen in Deutschland. Punkt. Es ist Aufgabe dieses Landes, die Frauen, egal wie, in den Job zu bringen, was immer es erfordert. Wer als Chef ausgebildeter Ingenieur, ne, so mit klassischem Rollenbild, das nicht möglich macht, gefährdet sein Unternehmen. Und das eine ist die reine Arbeitskraft der Frau und das andere ist aber auch die Unterschiedlichkeit der Frau. In der Art der Kommunikation, zu denken, im Miteinander. Die sind mal das Schweizer Messer sozusagen unter den Managern. Die haben für alles immer eine Lösung. Die können Multitasking und darauf zu verzichten, weil es kompliziert zu organisieren ist, ist Irrsinn.
Nur Dania scheint ja einiges versucht zu haben und sie kommt aber nicht weiter. Also dieses Denken, was Sie jetzt gerade ansprechen, das herrscht ja nicht in den Chefetagen vor.
Nee, das herrscht nicht vor und die Systeme sind dagegen, Frau Kösser. Das ist fast noch schwieriger. Wissen Sie, so, man muss dann alle Mitarbeiter gleich behandeln, ne? Wie rechnet man das ab, wenn man dem einen das möglich macht, muss man es allen möglich machen und so weiter. Ist aber grausamerweise nur eine Frage der Zeit, dann wird der Druck so groß, dass sie sich bewegen müssen. Und die sich zuerst bewegen, mit allen Schmerzen, den das hat, das ist schon kompliziert. Wir sind nur 20 Männchen, davon haben auch ein paar Kinder. Es ist immer kompliziert. Immer ist einer krank, immer muss einer von zu Hause arbeiten, immer muss so einen Kunden übernehmen. Trotzdem rechnet es sich, weil die interne Bindung auch größer wird.
Wie machen Sie es denn? Sie gehen ja in die Unternehmen und versuchen jetzt dieses klassische Denken, was vorherrscht, zu verändern. Das ist ja ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen.
Ja, es hilft, wenn man Schmerzen hat, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, die Mitarbeiter nicht mehr freiwillig sich bei dir bewerben, so, oder ein neuer Mann an den Start kommt oder eine neue Frau, dann hat man einen Eintrittspunkt. Dann ist wichtig, die Menschen müssen überhaupt sich erstmal mit der Sache wieder verbünden, müssen wissen, warum ist das wichtig, was wir hier tun? Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für die Gesellschaft oder die Welt. Und wenn sie sich gemein mit der Sache machen, dann kriegt man eine Menge Kraft an den Start. Nämlich den Ideenreichtum, das Fingerspitzengefühl, das Durchhaltevermögen. Und dann werden alle Zahlen besser. Dann werden die Top-Manager und Managerinnen entspannter und sagen, es funktioniert. Aber nur über den Menschen und nicht über Outsourcing.
Jetzt haben Sie die Schmerzen als erstes angesprochen. Wenn wir mal drauf gucken, es heißt, unsere Wirtschaft ist so schlecht wie seit 20 Jahren nicht. Ich unterstelle mal, die Schmerzen haben wir schon. Trotzdem ändert sich nichts.
Ja, sehr guter Punkt, weil dann braucht man das begehrenswerte Bild. Da gibt es so ein Naturgesetz für, das heißt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der bedeutet, komplexe Systeme wie ein Unternehmen oder unser Gehirn gehen nur in die Energieschuld, wenn sie ein begehrenswertes Bild haben, um zu sagen, dafür lohnt es sich.
Ich brauche einen Anreiz, klassisch.
Ich brauche einen Anreiz, den ich sehen und fühlen kann. Sonst haben die immer eine eingebaute Energiespartaste, um zu sagen, weiß ich, mache ich aber nicht.
Dania könnte doch jetzt der Anreiz sein. Das ist eine top ausgebildete Ingenieurin, unterstelle ich jetzt mal. Sie wäre bereit zu arbeiten. Sie hat schon so viel versucht. Ja. Also sie würde sich einbringen. Trotzdem scheitert sie. Also wie geht's weiter?
Also man braucht leider grausamerweise so ein paar Erfolgscases, um zu sagen, guck mal, da hat's aber geklappt. Für all die, die nicht so mutig sind und einen Beweis brauchen, dass es woanders funktioniert. Oder sie macht's auf eigene Rechnung sozusagen. Oder sie schließt sich mit anderen zusammen. Oder sie ruft mich an.
Ja, das war jetzt der Werbeblock, aber wenn sie das Geld jetzt gar nicht hat, um sie anzurufen, wir wollen das jetzt in der Sendung hier aus Ihnen rausbrockeln. Also wenn sie sagt, sich mit anderen zusammenschließen, wie kann das gehen? Andere, die auch auf Jobsuche sind, das wäre ja womöglich eine Konkurrenz, das bringt ihr
ja
nichts.
Naja, man kann sich den Job auch zu dritt teilen, um zu sagen, wir drei haben eine Vollzeitstelle. Du musst dich gar nicht drum kümmern, wir regeln das schon, wie wir miteinander umgehen, aber jeder macht den Job, ne? Und du kriegst natürlich drei zu Preis für zwei sozusagen.
Funktioniert das? Haben Sie da Beispiele?
Also ich habe Beispiele, dass Unternehmen es versuchen und in die Praxis bringen. Wie genau das jetzt funktioniert am Ende, weiß ich nicht. Es ist schon anstrengend, das weiß ich schon.
Haben Sie ein Ritual, das Sie durch das Arbeitsleben begleitet hat? Gibt's da irgendwas bei Ihnen?
Ja, also Inspiration kommt nicht aus dem Nichts, die muss man sich schon suchen. Insofern gibt's bei uns jeden Morgen eine halbe Stunde. Lass mal gucken, was wir gesehen haben, was uns irgendwie interessiert. Wir haben Gedichte auswendig gelernt, wir haben Schwäne gefaltet, wir haben Atemübungen gemacht, all das. Und überraschenderweise, Frau Köster, hat's immer einen Impact auf die Arbeit, doch. Weil man kann immer irgendwie alles gebrauchen.
Gedichte, was fällt Ihnen da gerade ein? Was haben Sie da zuletzt zitiert?
Nee, wir haben Gedichte geschrieben, noch viel schlimmer. Über das Gegenüber.
So. Was kommt da raus?
Unterhaltsames, Unerklärliches und doch Gutes. Wo man denkt, guck mal, man muss sich irgendwie nur rausbewegen aus der eigenen Komfortzone. Dann entsteht was Neues und das ist schön.
Komfortzone ist ja ein wichtiger Begriff, die Komfortzone mal zu verlassen. Das ist für die allermeisten ganz besonders schwierig. Dennoch, warum lohnt es sich Ihrer Meinung nach?
Also ich habe an der Sporthochschule Köln studiert und da ist die Komfortzone ein gefährliches Wort, weil es heißt, dann degenerierst du. Also wenn du nicht in den roten Bereich gehst, legst du keine Kraft zu, keine Ausdauer. Ist aber so ein schönes Wort, Komfortzone, fühlt sich ja gut an.
Ja.
Und insofern muss man sich aus diesem eigenen Sicherheitsbereich raustrauen, damit man was Neues lernt. Damit man auch als Mensch, als Persönlichkeit mit seinen Fähigkeiten, aber mit seinem Charakter und seinem Wissen wächst.
Ist aber immer, wir haben jetzt gerade eben, als wir das Beispiel Dania hatten, die auf der Suche ist und als Ingenieurin einen Job sucht, ist immer mit Schmerzen verbunden, ne?
Ja, zumindest mit der Gefahr von Schmerzen. So, und deshalb ist ganz gut, muss man gar nicht alleine machen. Ne? So Eltern nehmen Kinder an die Hand und sagen, pass auf, jetzt mal ab ins Schwimmbecken. Ne? So. Und wenn das mit positiven Emotionen verknüpft ist, und das kann man ja auch konstruieren sozusagen, dann geht's natürlich viel leichter.
Und diese positiven Emotionen wären dann das Ziel, was ich erreichen kann?
Ja, oder der Moment oder mit wem ich das zusammen mache. Wissen Sie, also die Menschen sind unterschiedlich ansprechbar, auch auf unterschiedlichen Kanälen sozusagen. Der eine hört besser, der andere fühlt besser, der andere sieht besser. Und den muss man abholen und dann mitnehmen. Und dann geht schon eine Menge.
In Gott ist ein Kreativer, haben Sie einen spannenden Satz geschrieben, nämlich Mut ist nicht das Wichtigste, sondern Tapferkeit. Warum ist die Tapferkeit so wichtig?
Weil es länger dauert und mehr Schmerzen macht. Also Mut heißt, ich gehe einmal auf den 10-Meter-Turm und mache eine Arschbombe. Das ist Mut. Tapferkeit heißt, ich weiß, das tut weh und ich mach's nochmal und nochmal und nochmal, weil ich's durchhalten muss, damit sich am Ende was verändert. Und Mut ist kurzfristig, Tapferkeit ist langfristig und das Leben dauert nun mal lange, wie ich Ihnen sagen kann, Frau Kassensen-Junger.
Ja, ist ja
und
schön.
Da muss man tapfer sein, manchmal.
Wo haben Sie es denn ganz besonders erlebt, wo es in Ihrer Biografie, wo Sie gemerkt haben, ja, der Mut alleine reicht nicht, ich muss jetzt wirklich tapfer sein?
Also Kreative, da ist das Tolle, du hast manchmal in einer Sekunde eine Idee. Aber du hast du nur, die ist noch nicht in der Welt, die muss noch gestaltet werden. Und auf dem Weg dahin kann so viel schief gehen. Kunden können was falsch machen, Mitarbeiter können was falsch machen, du kannst was falsch machen, das Timing, das Wetter, alles kann schlecht sein. Und das durchzuhalten, um zu sagen, da ist was gefährdet, was du liebst. Und du machst aber weiter, 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 bis es am Ende gut wird. Das braucht fast jeden Tag Tapferkeit, mal mehr, mal weniger. Aber das Ergebnis und das Gefühl, was du in dir hast, am Ende kriege ich es schon irgendwie hin, macht einen natürlich auch stark.
Und wie lässt sich dabei, denn das ist ja Ihr Fokus inzwischen, wie lässt sich dabei die Menschlichkeit bewahren, die in so vielen Fällen verloren geht im Berufsleben?
Also die meisten Menschen, die ich kenne, Frau Köster, die haben eine rechte Gehirnhälfte, die sind Menschen, die sind empathisch, die sind emotional, die sind unerklärlich und damit sind sie auch ansprechbar für das Menschliche. Und man merkt, man kann Momente von einer Sekunde auf die andere drehen, weil man einen Witz macht, weil man eine Hand auflegt, so, weil man andere stärkt oder was auch immer, oder andere erschreckt oder so. Und diese unmittelbaren Reaktionen zeigt, welche Kräfte man schnell wecken kann in Menschen. Und wenn Menschen sich zusammenschließen, können die sogar Naturgesetze aushebeln. Die können über sich hinauswachsen und damit Unternehmen auch. Und deshalb ist die Menschlichkeit das einzige Mittel, was uns langfristig noch retten kann.
Jetzt halten Sie nur fest, je mehr im Raum sind, desto größer das Schweigen, weil die Menschen sich gar nicht trauen, dieses anzusprechen, was Sie gerade thematisieren. Ja.
Also es braucht die spielerische Leichtigkeit, verpöntes Wort. Wir Deutschen sind sehr ernsthaft, wenn wir was machen. Wenn du nicht ernsthaft machst, bist du auch nicht seriös. Aber das ist natürlich totaler Blödsinn. Die schönsten Momente, die kreativ fruchtbarsten Momente ist, wenn wir nicht nachdenken, wenn wir spielerisch machen, wenn wir albern sind, wenn wir Gedankensprünge zulassen. Und diese Atmosphäre muss man in Meetings, in der Familie, im Freundeskreis schaffen. Dann kommt alles zur Sprache und man kann damit ganz gut umgehen.
Wie schaffen Sie die?
Rituale. Vokabeln, Vorbilder, Zeremonien, so, ne, um zu sagen, hoppala, dadurch, dass Workshops keine Workshops sind, wo man nicht arbeiten muss, sondern Happenings. Manchmal verkleiden wir uns wie Raumfahrer, alle kriegen Anzug an, ne? So einer ist Bock, einer ist Captain, du übernimmst unterschiedliche Rolle. Wir erfinden Worte, um das Unangenehme zu sagen. Es gibt Mitarbeiter, die bringen mich zum Wahnsinn, Frau Köster. Der einzige Moment, ihr zu signalisieren, hör auf, heißt der Satz, das Ei ist hart. Von Loriot. Das ist so unterhaltsam, hahaha, dann weiß man, pass auf, übertreib's jetzt nicht.
Aber der neuen Regierung würden Sie jetzt wahrscheinlich nicht raten, Friedrich Merz sollte ein Gedicht über Lars Klingbeil schreiben, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass man in der Familie am wenigsten, aber in Unternehmen und in der Politik unterschätzt, wie groß die Kraft der Persönlichkeit ist, um Dinge freizusetzen, um Kommunikation möglich zu machen, um Einigung zu schaffen. Wir gehen immer nur auf den Funktionsträger. Was hat er gelernt und welche Aufgabe hat er? Und das ist aber nicht das, was Kräfte freisetzt.
Sie kritisieren Entwicklungen in der Wirtschaftswelt, die schon lange zurückliegen, wie zum Beispiel den Taylorismus. Das müssen Sie erstmal erklären. Was hat es damit auf sich? Was ist das?
Frederick Winslow Taylor. Also war der Mann mit der Stoppuhr, der plötzlich bei Henry Ford am Fließband stand. Und hat gesagt, 11 Menschen, die einen Tag brauchen, um ein Auto zusammenzubauen, das ist total ineffizient. Meine Stoppuhr und ich haben eine neue Idee, die heißt Analyse und Effizienz. Wir optimieren den Prozess im Detail. Also Frau Köster baut kein Auto mehr, die macht den Rest ihres Lebens das rechte Vorderrad. 3x360 Grad.
Und stumpft schön ab dabei.
Das führte dazu, die konnten 4 Autos bauen, aber haben den Blick für das große Ganze verloren. Die Silo-Denke fing an, es wurde immer effizienter. Aber keiner ist mehr auf die Idee gekommen, was Neues zu erfinden. Daimler baut immer noch Autos, das haben die erfunden. Die sind auch schöner und schneller, aber sind immer noch Autos. Und das sehen wir in allen Industrien, diese Effizienzdenke, diese Analyse, das Optimieren im Detail, Taylorismus, dominiert alles und ist Teil des Problems.
Jetzt können wir auf der anderen Seite argumentieren, hat doch immer toll funktioniert, weil es ging ja um Effizienz und Effektivität.
Ja, genau. Also am Ende der Effizienzkette ist die Lehre. Man schneidet was raus mit weniger Leuten, mehr machen, mehr Sendung. Aber was kommt dann nach der Lehre? Wer erfindet was Neues? Kreativität ist etwas Neues von Wert in die Welt zu bringen. Und das ist in der Schule, im Studium, in den Unternehmen total unterrepräsentiert und wird jetzt zum Problem.
Jetzt haben wir ja eine Krisensituation, ja. Wenn wir auf die Wirtschaft gucken. Ist da gleichermaßen für Sie als kreativer Kopf eine Chance drin?
Ja, weil Sie wissen, so geht's nicht mehr weiter. Noch billiger Büromittel einkaufen bringt uns der Zukunft nicht näher. Jetzt müssen wir uns wirklich was Neues einfallen lassen. Wir brauchen neue Ideen. Und das Problem ist aber, wir haben gar nicht mehr gelernt, wie hat man die denn? Wo kommt die denn her? Was muss man machen, damit man eine hat?
Wobei Deutschland war ja mal so das Land der Denker und Tüftler und so weiter. Das ja. Image haben wir noch.
Total. Also der Land der Erfinder und Gründer, ne? Viele Weltmarktführer auch hier in der Gegend, die kommen mal daher, aber wir sind das Land der Optimierer geworden. Also wir haben irgendwas gehabt und haben es immer besser gemacht und immer schneller und verbrauchsärmer und sind keine Risiken mehr eingegangen.
Brauchen wir neue Produkte? Was fehlt uns? Das Denken haben Sie schon angesprochen, ja. Aber wo geht's hin? Entwickeln Sie mal eine Vision.
Also wir müssen, also das ist die schwierigste Aufgabe Nummer 1, das Alte loslassen. Auch wenn wir damit noch ein bisschen Geld verlieren, auch wenn wir uns selber kannibalisieren, heißt das immer, um zu sagen, die Zukunft der Welt und der Erlöse liegt woanders. Da müssen wir jetzt mal hin. Dann braucht man den Gedankensprung. Das ist aber schwierig, weil es ist ein Sprung, der lässt sich nicht logisch, rational herleiten. Dann hat man noch keinen Case, um zu sagen, und das ist erfolgreich, sondern vielleicht eben auch nicht. Das ist viel risikobehafteter. Insofern braucht man die Kraft, das Alte loszulassen, den Mut, was Neues zu wagen und das Durchhaltevermögen, um zu sagen, ich weiß, da kommen ein paar Täler der Tränen, aber am Ende haben wir was Neues und dann wird's allen besser.
Das heißt, das können wir jetzt auch nicht zusammenspinnen, sondern da müssen die wirklich sich lange erstmal einschließen, um dann zu gucken, was kommt raus. Kann ja auch sein, dass nichts bei rauskommt.
Es kommt immer was bei raus. Kann sein, dass am Ende das nicht immer fruchtbar ist, aber es kommt immer was raus, was sich auf neue Gedanken bringt. Und das hilft schon mal weiter. Und das Problem ist, dass man ihn nicht auslagern kann. Ihr habt jetzt eine neue Idee und wir machen weiter wie bisher. So, es braucht einen kreativen Geist im Unternehmen. Und wenn man jetzt jahrhundertlang Optimierungseffizienzgeist gehabt hat, ist das schwer, den auszutreiben und was Neues reinzubringen. Und die Menschen, die an der Spitze sind, sind in dem System groß geworden. Das sind BWLer, Juristen, Ingenieure. Und die müssen die schwere Entscheidung jetzt treffen. Das ist schon schwierig.
Wenn Sie sagen, dass die Freigeister und Kreativen gerne übersehen werden, dann hat das doch bestimmt auch Gründe. Sie können die benennen.
Das sind freie Radikale. Die lassen sich nicht in Strukturen pressen. Gucken wir uns einmal an, wie sehen die Chefs im DAX aus? Dann sehen wir, Frauen haben offensichtlich Zutrittsverbot. Die sind alle schlank, die sind alle glatt rasiert, die sind alle rhetorisch gewandt und Marathonläufer. Die sind geklont. So, jetzt kommt einer, der ist ganz anders. Da muss man sich drauf einlassen. Das ist mühsam, das ist ein Steuerfaktor. Der ist nicht so kompatibel, wie ich gedacht habe. Und insofern haben weder die Schulen, wo immer Mathe das wichtigste Fach ist und dann die Naturwissenschaften, noch die High-Potential-Trainingslager, irgendwie einen Platz, um überhaupt kreative Geister anzulocken, auszubilden und in der Organisation zuzulassen.
Das heißt, die Ja-Sager werden bevorzugt?
Ja, die klugen Ja-Sager werden bevorzugt, ja.
Und wie haben dann die Kreativen und die Freigeister eine Chance, weil Sie sagen, die sind so wichtig?
Ich glaube, dadurch, dass man merkt, so geht's nicht weiter, dadurch, dass man so eine Art, ihr könnt euch hier ausprobieren, schafft, um zu sagen, und dann entsteht was Neues. Und indem man einen Mentor braucht, der das will. Also wir können uns nicht vorstellen, aber Paul McCartney wurde nicht als guter Musiker von seinem Musiklehrer erkannt. Wenn ich das nicht sehen will, sehe ich es nicht. Und wenn ich es fördern kann, dann passiert aber eine Menge.
Soweit der Unternehmensberater Frank Dobheide im SWR-Gespräch mit Nicole Köster. Das ist ein ganz schönes Hin und Her da gerade in den USA. Erst hat ein Gericht die geplanten Zölle von US-Präsident Trump vorerst ausgesetzt und jetzt hat ein Berufungsgericht den Stopp schon wieder aufgehoben. Also können die angekündigten Zölle doch wieder wie geplant kommen? Das klären wir gleich ausführlich hier nach den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik. Ein Berufungsgericht hat die angeordnete Blockade fast aller Zölle von US-Präsident Trump vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge aufgehoben. Solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom US-Kongress getroffen werden, hieß es. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels- und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Platten meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Es sei zu befürchten, dass das Wasser schon in den frühen Morgenstunden überlaufen könnte. Im schlimmsten Fall könnte sich das Wasser in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Platten eine Teilevakuierung angeordnet. Die Schweizer Armee bereite sich auf einen Einsatz vor, sagte ein Militärsprecher am Abend. In der aktuellen Situation sei es aber noch nicht möglich, ins Katastrophengebiet einzurücken.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Aachen den Internationalen Karlspreis erhalten. In ihrer Dankesrede forderte sie, jetzt das nächste große europäische Projekt zu verwirklichen. Aus Aachen, Thomas Wenkert.
Europa müsse unabhängiger werden, forderte die neue Karlspreisträgerin. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umweltzonen zusehen. Europa müsse seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von der Leyen skizzierte das Bild einer weltoffenen Union, einer Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt. Dazu gehören, so die CDU-Politikerin, höhere Ausgaben für die Verteidigung, aber auch eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft.
Die Berliner Polizei hat die Besetzung eines leerstehenden Gebäudes in Kreuzberg verhindert. Rund 30 Personen sind aus einer ehemaligen Kneipe an der Ecke Reichenberger Straße-Lausitzer Straße geholt worden. Das sagte ein Sprecher dem RBB. Die Polizei habe das Gebäude dann mit 100 Einsatzkräften abgesichert. Die linke Szene-Kneipe Meuterei wurde 2021 von einem Gerichtsvollzieher geräumt. In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Im Spitzenspiel gegen Melsungen haben sie mit 37 zu 29 gewonnen.